Boah, kann man mich jetzt hören?
Ich hoffe. Ich hab, ja, du weißt, ich weiß gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, ob die Einstellungen richtig sind.
Am Anfang immer so, ne?
Das ist nicht nur am Anfang. Ganz ehrlich, ich weiß nie, wie die Einstellungen sind.
Wenn ich vorstelle, nach fast 5 Jahren.
Sind wir mal ehrlich mit mir.
Doch, fast 100 Folgen.
Ich habe eine unfassbar gute Fähigkeit, Dinge zu löschen. Solltest du eigentlich auch wissen.
Ja, weiß ich.
Wie gut ich mich an Folgen erinnere.
I choose to ignore it.
Und genauso gut erinnere ich mich an meine eigenen Einstellungen an meinem Gerät.
Cool.
Ja, ich freue mich auch.
Aber du hast dich jetzt gemütlich eingerichtet.
Ja, ich habe mein Deckchen auf dem Schoß, ich habe mein Kissen auf dem Schoß, ich habe den Mikro vor mir.
Komm aufs Beste.
Den Mikrofonständer vor mir, so. Okay. Moment, mein Kissen will doch noch nicht. Es rutscht. Es wehrt sich gegen die Arbeit.
Man könnte meinen, das wäre unsere allererste Folge. Wir hätten das noch nie gemacht.
Das haben wir auch diesen Herbst noch nie gemacht.
Ja, bist du schon im Herbstmodus?
Nein, eigentlich nicht, aber mein TikTok ist es.
Ich bin schon im Herbstmodus.
Ich hab die ganzen TikToker, die da sagen, von wegen, ist es bald Herbst? Ich denke mir so,
ich bin schon im Herbst, aber ich denke mir immer so für dich, aber warum magst du den Herbst nicht, wenn du Halloween-Season magst? Und das für dich zwei getrennte Sachen?
Ja.
Cool, das wird drüber geredet haben.
Es wäre mir lieber, wenn die Halloween-Season zu einer warmen Jahreszeit wäre.
Ja, aber dann kommt's ja mit den Lichtern nicht richtig.
Nee, aber warme Jahreszeit darf ja auch gerne dunkel sein. Sie ist es halt nicht. Also von mir aus darf es das ganze Jahr über warm sein. Und dann wird es halt...
Und dunkel.
Zwischendurch wird es halt in der warmen Zeit auch mal früher dunkel. So. Und dann ist ist Halloween.
Kombination,
aber,
ne?
Aber weißt du, wenn du dir voll das tolle Kostüm ausdenkst und die ganze Zeit sagst, ja, aber dann ist mir total kalt, weil ja Herbst ist und Oktober... Das ist doof.
Aber jetzt sind wir ja erstmal im September.
Yay.
Diese Folge hier droppt.
Herzlich willkommen im September.
Bei Enigma. Ich setze hier schon mal die... Achso, wir können es nochmal vorstellen. Mir gegenüber sitzt Chrissy.
Mir gegenüber sitzt Cory.
Man sollte meinen, dass man nach fast 100 Folgen und fast 5 Jahren eine gewisse Routine hat, aber nein.
Aber vielleicht entdeckt uns ja jetzt jemand auch neu und dann entdeckt er mit uns gemeinsam... Ganz frisch und neu, das Podcast-Format.
Ja, wir sind, wir hatten Sommerpause und das merkt man.
Genau, das Gehirn ist runtergefahren auf 80%. Bis 50 oder vielleicht.
Dann warst du bei 60, deswegen.
80% sind aus.
Und genau, ihr seid hier bei Enigma, dem Podcast, der sich so mit allem auseinandersetzt, was uns interessiert, was unter anderem True Crime, Folklore, Urban Legends, Geschichte mittlerweile auch, Biografien.
Dass du immer noch sagst, mittlerweile.
Mittlerweile, ja doch. Also, wann kam die Geschichtsrealisierung in Staffel 3?
Bei den Flannen Islands.
Ja, aber da habe ich mich immer noch geweigert, dass wir ein Geschichtspodcast sind.
So gegebenenfalls, wenn man sich unsere Historie anschaut, kann man schon Historie in den ersten Folgen erkennen.
Weil ja, das ist nicht von der Hand zu weisen.
Auch Krampus kommt ja auch aus der Geschichte. Ist ja quasi alles Geschichte, was du erzählst.
Weil es in der Vergangenheit liegt?
Ja, weil du meistens ja auch den Ursprung erzählst, woher es kommt.
Ja. Okay.
Geklärt.
Gut. Ich versuche mir das mittlerweile abzugewöhnen. Vielleicht klappt es ja in den nächsten Folgen.
Der sich geschichtlich mit Folklore, True Crime etc. auseinandersetzt.
Ja. Und allem Angeplänkel, was ihr jetzt hier noch so hört. Ja. Ich hatte es mir jetzt extra aufgespart für den Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es noch so gut passt, aber ich setze jetzt trotzdem mal rein. Na? Weil ich den Sam da ja die ganze Zeit so sehe.
Von Supernatural.
Ja, der mich so super doll, aber in der Aufmachung und auch mit der Haarfrisur an den Clark Kent aus Smallville erinnert, wenn man das Messer sich jetzt wegdenkt.
Okay, aber der hat doch eine andere Haarfarbe.
Ja, das ist eigentlich dunkler, ist nicht so braun. Aber der rennt halt auch entweder mit einem roten T-Shirt und einer blauen Jacke oder einem blauen T-Shirt und einer roten Jacke rum. Und Das erinnert mich gerade total daran.
Ob das Farbkonzept wohl Absicht war?
Ja, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das bleibt jetzt mal an der Frage. Das liegt aber auch nur daran, weil ich jetzt gerade wieder in so einer Smallville-Phase bin, weil ich mich, glaube ich, in den Kinofilmen von Superman trennen muss. Ich habe jetzt den neuen Film geguckt und der ist einfach wirklich schlecht.
Echt?
Ja.
Ich habe gehört, der soll voll gut sein.
Nee, also ich finde ihn...
Vielleicht gucke ich mir den an und dann können wir uns nochmal drüber unterhalten.
Ja, okay. Ich geb dir jetzt Auftrag.
Ja, guck Auftrag. Und dann guckst du die ganzen DVDs, die du noch von mir hast.
ja, muss ich auch mal durch. Welche Doctor Who-Folge war es nochmal? Ich habe schon wieder vergessen.
Die Folge Blink.
Blink.
Ja.
Ja. Und die Verurteilen.
Und die Verurteilten.
Deine Überleitung in unseren True Crime-Fall heute.
Gibt es da auch Verurteilte?
nein.
Oh, das war dann eine gute Überleitung gewesen.
Oh Gott, die Überleitung hätte ich für den kleinen Peek auf die nächste Folge geben können. Ja, also wird ein True Crime Fall heute.
Yay.
Ist auch mittlerweile schon fast ein bisschen Tradition, möchte ich sagen, dass wir
anfangen.
Beim Starten.
Ja, das wäre mir nicht aufgefallen.
Genau, kleiner Disclaimer vorneweg, also eine Triggerwarnung, wer jetzt Schwierigkeiten hat mit Tötungsdelikten, sexueller Gewalt, Nennung von Gewalttaten, häuslicher Gewalt, der ist hier leider nicht richtig, der muss sich andere Folgen anhören. Marie Celeste zum Beispiel mal empfehlen. Verschwundene Geisterschiff.
Ja.
Das ist was ganz anderes.
Das ist was ganz anderes.
Aber der hat hier jetzt heute gerade nicht richtig aufgehoben. Auf geht's.
Auf geht's, los geht's. Mit unserer Hilfe.
Jetzt musst du dich ein bisschen mental in die Vergangenheit begeben, weil wir haben ja festgestellt, wir sind ein Geschichtspodcast.
Du denkst daran, dass ich bei 20% bin, ne?
Ja, reicht. Also du musst im Prinzip alles nur vorstellen, wie es in den 60er Jahren war. Wir sind in den USA, keine Handys. Es gibt nur Festnetztelefone, Motorhilfe war auch noch nicht so ausgebaut, ne, die Frauenrechte waren noch nicht so weit fortgeschritten. Also in dem Setting bewegen wir uns. Ne, keine sozialen Medien, nichts, wo man schnell Kontakt miteinander aufnehmen kann.
Ja.
So, und dann sind wir an der Ostküste, Boston. Genau, und zwar soll es heute um den Boston Strangler gehen.
Strangulation. Für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, worum es geht.
Ja, das ist richtig.
Und für diejenigen, die immer noch nicht wissen, worum es geht, erwürgen. Diejenigen, die immer noch nicht wissen, worum es geht, holt euch einen Duden.
Es ist übrigens ein Unterschied zwischen Erwürgen und Strangulation.
Erwürgen ist mit der Hände und Strangulation ist mit einem Objekt. Yes! Habe ich geraten.
Das aber war gut.
In den 20% drin.
Ja, guck, siehst du? Ich möchte sagen, das Gehirn gibt sich schon auf 40%.
Boah, es arbeitet mit dir.
Ja, ist ein Unterschied. Mhm. War mir selber nicht so bewusst, ist mir im Laufe der Recherche dessen, weil oft, muss ich sagen, sind die englischen Quellen etwas ausführlicher als die deutschen. Muss ich ja diverse Vokabeln nochmal nachschlagen, weil auch ich bin da als Englischlehrer nicht in allen Firmen. Mhm. Und ja
kein Dictionary.
Nee, genau. Und da ist das nämlich genau aufgetaucht.
Ja.
Ja, der Boston Strangler, der, also du kannst wahrscheinlich noch was zum Opferschema sagen.
Ich?
Ja.
Jetzt?
Also, was vermutest du, welches Geschlecht hat der Täter?
Also männlich. Die Opfer sind weiblich.
So, genau.
Junge Frauen?
Nein.
Ältere Frauen?
Auch.
Diverse Frauen?
Ja, dabei lassen wir es erstmal. Okay. Ich stelle die Opfer gleich nochmal ein bisschen ausführlicher vor.
Okay.
Aber das ist das, was den Fall auch so ein bisschen spannend macht, weil wir haben ja schon in früheren Podcast-Folgen immer so viel über den Modus Operandi gesprochen. Der ist ja erkennbar, aber nicht in Bezug auf die Opfer.
Achso, also das Opferschema gibt es jetzt nicht explizit.
Ja, genau. Es ist eher nur so ein bisschen die Vorgehensweise,
wie
es zu dem teilweise Tötungsdelikt gekommen ist.
Okay.
Genau. Also der Boston Strangler hat gewütet in Boston und in der Region Boston auch, also noch mal mit nach Salem, das ist ja immer alles relativ dicht beieinander da. Vom 14. Juni 62 bis zum 4. Januar 64, also anderthalb Jahre ging es heiß her. Und der Fall ist so spannend, weil, also für mich spannend, du musst am Ende deine eigene Meinung darüber formulieren. Die Zuhörer übrigens auch. Weil er ab dem dritten, vierten Mord schon medial sehr doll begleitet wurde.
Ah, okay. So. Da haben sich da irgendwelche draufgeworfen, irgendwelche Journalisten.
Ja, genau. Daher stammt da am Ende auch so ein bisschen der Name, also das, beziehungsweise diese Media-Geschichte, also die Mediengeschichte, sagen wir mal so, die war schon auch relativ zügig. Also ich habe ja gerade gesagt, ne, 14. Juni und einen Monat später, also am 8. Juli, ist es schon im Sunday Herald featured worden, dass es diese Mordserie gibt, wo auch der Name so ein bisschen herrührte. Also die haben das damals noch betitelt als The Mad Strangler of Boston.
Der dumm, das ist zu lang.
Genau, und dann hat sich dann irgendwann nochmal ein Journalistenpaar drauf gestürzt, weil die dann halt investigativ auch versucht haben, rauszufinden, wer denn dahinter steckt, weil die Mordreihe halt auch nicht abriss. Und dann 63 hat sich dann das mit dem The Boston Strangler durchgesetzt. So, weil sie dann entsprechende Artikel auch dazu veröffentlicht haben. Ja gerade eben schon gesagt, dass der Fall sich über mehrere Städte ja gezogen hat. Also vorwiegend in Boston, aber auch in der Umgebung Massachusetts und dann Salem und so. Und jetzt wissen wir ja alle, dass das, wenn das in den USA passiert, schwierig ist.
Ja, weil die nicht miteinander kommunizieren.
Richtig. Und jetzt sind wir ja noch in den 60er Jahren, das habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Keine Handys und kein nix, ne? Kann nicht gut Fotos machen, also mit einer Kamera schon, aber nicht so dieses soziale, wir holen jetzt das iPhone raus, ne? Und dann geht's los. Das ist ja heutzutage schon deutlich bequemer und auch für die Ermittler ja deutlich leichter, Beweise zu sichern und sich auch abzusprechen an der Stelle, ne? Genau, und das war also wirklich schwierig. Also das hat die Ermittlungen halt deutlich behindert. Weswegen man nicht so richtig wusste, also lange Zeit nicht wusste, erstmal von den Opfern und wie man dann halt vorgehen soll. Weil das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, dann halt zu erkennen, ob sich halt um einen Serienmörder handelt oder nicht, ne? So, am Ende des Tages ist dann aber trotzdem aufgefallen, dass man hier irgendwie verschiedene Verbrechen hat und der Generalanwalt von Massachusetts,
Generalstaatsanwalt?
ja,
Gut.
hat dann versucht, mit Hilfe der verschiedenen Polizei
Berichte.
Ermittlungen, Berichte und Stationen, dann eine Anklage zu formulieren. So,
Gegen
beziehungs
unbekannt.
bezieh ja, erstmal gegen unbekannt, genau, weil er die Ermittlungen erstmal weiter voranbringen wollte. So. Und hat da unter anderem auch einen Parapsychologen herangezogen. Ja, das war eine sehr schöne Reaktion, die Chrissy gerade hatte.
Schade, dass
Also,
wir
sie
kein
zog
Video
etwas
haben.
skeptisch, möchte ich sagen, die Nase hoch. Die Nase wurde gerümpft und jetzt darfst du mal deine Gedanken teilen.
Was ist ein Parapsychologe?
Oh, das ist eine gute Frage, das habe ich sogar vorbereitet. Ich bin richtig stolz auf mich.
Das ist fast, hört sich gleich für mich an wie Pseudopsychologe. Das bin ich.
Was würdest du denn, also was denkst du denn, womit sich ein Parapsychologe beschäftigt?
Also, ich kenne das Wort Para im Zusammenhang mit parasozial, parasocial relationships.
Oh.
Und zwar ist das bei TikTok unter anderem zum Beispiel ein Thema, wenn ein Creator da ist und die Zuschauer, die Follower anfangen halt eine Beziehung aufzubauen zu dieser Person und glauben, sie sind in einer Beziehung mit ihr und die kennen, sie sind befreundet. Das ist ein parasocial relationship. Das ist keine existierende Beziehung, sondern basierend auf den Strukturen, die da sind, weil man jemanden glaubt zu kennen. Das ist jetzt, glaube ich, ganz laienhaft erklärt.
Das finde ich sehr spannend, dass du das so erzählst, weil ich jetzt gedacht hätte, du kommst mit paranormalen Aktivitäten um die
Nein.
Ecke.
Tatsächlich bin ich auf dem Boden der Tatsachen geblieben.
Ja, also,
Aber es ist irgendwas mit über.
ja,
Ja.
genau.
Weil, also übergreifend, weil parasocial und paranormal übernatürlich.
Genau,
Ja.
so. Und in die Richtung geht die Parapsychologie auch, setzt sich also vor allen Dingen mit so Sachen wie Telepathie, Teleportation,
Also Pseudo. Entschuldigung.
Psychokinese und so auseinander und wird deswegen auch oft als Pseudowissenschaft bezeichnet. So. Weswegen die Tatsache, dass in der Generalstaatsanwalt auch noch einen Parapsychologen benötigt für die Ermittlung des Boston Stranglers, das durchaus etwas Widerstände in der Bevölkerung hervorgerufen hat.
Überraschend.
Und man ist sich auch nicht ganz einig, ob das nicht vielleicht auch dazu geführt hat, dass das vielleicht auch ein bisschen misleading war, weil der Parapsychologe Peter Hawkes, der
Hokus
irgendwie,
Pokus.
ja, genau, ich wusste, dass das kommt, ich musste da auch sofort dran denken bei dem Namen,
Oh je.
das im Prinzip das Narrativ des Einzeltäters geprägt hat.
Ja.
So.
Und also man weiß nicht, ob das stimmt.
Ja, weil die Entwicklung des Falls ist noch recht spannend. Also im Prinzip ist auch der Boston Strangler bis heute ungelöst.
Ah. Und Leute vermuten eventuell, dass dadurch, dass der Parapsychologe involviert war, dass dadurch eventuell auch Hinweise und solche Sachen, also dass das vorgeprägt wurde?
Ja, zum einen die Erwartungshaltung, auch hier in der Öffentlichkeit, weil das ja sehr stark medial begleitet wurde. Und anders auch, aber ob nicht dadurch vielleicht auch Komplizen, die mit beteiligt waren, einfach entweder in den Fokus gerückt sind oder auch sowieso gar nicht betrachtet wurden.
Ah.
So, also
das ist schlecht.
Genau, denn ich habe ja gerade schon von der medialen Begleitung geredet. Das war am Ende so, ich meine 60er Jahre, deswegen habe ich auch das mit den Frauenrechten vorhin gerade nochmal erwähnt. Es war ja schon so, dass man ja eh nicht viel als Frau alleine machen konnte.
Mhm.
Und der Boston Strangler hat sich vorwiegend alleinstehende Frauen rausgesucht, die in ihren Rechten ja aber eh schon irgendwie limitiert waren.
Mhm.
Und diese mediale Begleitung hat dazu geführt, dass in Boston halt zumindest für ein Jahr es also wirklich kaum einer noch rausgegangen ist, ne?
Was?
Weil es dann immer hieß, gerade als alleinstehende Frau, ne, jetzt beweg dich nicht raus. Und jetzt das Gruselige an der Geschichte ist, diese ganze Angst, die entstanden ist, sich im öffentlichen Raum zu bewegen, ist eigentlich total widersprüchlich, denn der Boston Strangler ist dafür bekannt, dass er die Frauen zu Hause überfallen hat.
Ah.
Und zwar auch so, dass es keine Einbruchsspuren gab. Das heißt, jede Frau hat ihn wahrscheinlich
die Tür geöffnet.
Tür geöffnet und ihn freiwillig in die Wohnung gelassen.
Ja, Zeiten waren ja auch anders noch, ne?
Ja, denn das jetzt nochmal zum Modus operandi. Die Vorgehensweise war oft so, das hat man zumindest vermutet, bevor man jetzt, ich gehe gleich nochmal ein bisschen genauer darauf ein, wer es vielleicht gewesen sein könnte, dass vermutlich der Täter geklingelt hat und sich ja bewusst alleinstehende Frauen rausgesucht hat.
Also der wird die beobachtet haben.
Genau, er wird die wahrscheinlich auch beobachtet haben, damit er das genau sagen kann, sei es jetzt über ein paar Stunden oder mehrere Tage. Oder durch seine Komplizen. Er hat dann um Hilfe gebeten oder sich halt ausgegeben als Elektriker.
Ja.
Ne, hat gesagt, hier, mein Auto ist zusammengebrochen. Damals, wie gesagt, keine Handys. Ne, du musst es halt ans Festnetz.
Hier ist
halt
ein Gasleck, ich bin von der Firma, ich muss das überprüfen, ob das bei euch okay ist.
Genau, also diese ganzen Klassiker, ne, warum man fremde Leute zu sich ich bin Vertreter, möchte was verkaufen, in die Wohnung lässt, hat er vermutlich ausgenutzt.
Ja.
Und dann ist es so gewesen, dass die Frauen meistens vergewaltigt worden sind, aber mit Gegenständen.
Ah, jo.
Da werde ich beim letzten Opfer auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen gleich, weil das für die vermutliche Lösung des Falls, vielleicht aber auch nicht, etwas relevanter ist. Genau, also es gab sexuelle Übergriffe, sowohl körperlich als auch mit Gegenständen und Strangulation. Oft mit Strumpfhosen, aber nicht nur. Also es gab auch keine eindeutige Waffe, Waffe in Anführungsstrichen.
Okay.
Also und dann noch hinzu kommt, dass ich halt, abgesehen davon, dass die Frauen alleinstehend waren, im Prinzip hatten die nichts miteinander gemein. Wenn man sich jetzt mal die Täterliste anguckt, ich habe hier...
Die Opferliste?
Stimmt, die Opferliste. Danke für die Korrektur. Die Opferliste anguckt, also es ging halt irgendwie los mit Anna Slessers, ich kann ja das mit den Namen immer nicht, ne? Müssen wir jetzt alle durch. Also das erste Opfer war 55 Jahre alt, dann das nächste 23, das nächste dann 75, dann haben wir 65, 23, 69, 19, 85. Also es ist völlig breit gemischt.
Aber es war nicht so dieses von wegen jung, alt oder alt, jung, alt, jung, alt, jung.
Nö. Wir haben alt, jung, alt, 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 jung, mittelalt, älter, ganz jung, ganz alt, alt, jung, jung, jung.
Ja, dann gehört eher dieser Alleinstehend-Faktor zur Auswahl.
Genau.
Mhm.
Insgesamt werden dem Boston Strangler 13/14
oh, krass.
Morde vorgeworfen, die in der Zeit stattgefunden haben. Und waren auch verhältnismäßig regelmäßig. Also so im Prinzip ist alle 2 Wochen was passiert.
Krass. Aber alle 2 Wochen bei 13, das macht noch nicht 1,5 Jahre.
Nee, das stimmt. Es gibt auch eine etwas längere Pause zwischendurch mal.
Mhm.
Lass mich einmal gucken. Genau, also wir haben das erste halbe Jahr, der war im Sommer am Anfang recht aktiv, sogar so weit, dass es am Anfang im Juni sogar 2 Opfer an einem Tag gab.
Oh Gott.
Dann war von August bis Dezember eine relativ große Lücke. Dann von Dann haben wir März, Mai, September, dann nochmal November und Januar. Wie gesagt, das sind die Opfer, die ihm zugeschrieben werden. Man weiß ja nicht, ob nicht zwischenzeitlich doch noch was passiert ist. Man sagt auch, dass Mary Ann Sullivan das letzte Opfer von ihm gewesen ist. Wobei man sagen muss, dass es danach auch noch Tötungsdelikte in Boston gab, bei denen Frauen erwürgt worden sind. Okay. Und dennoch werden sie ihm aber nicht zugerechnet.
Stranguliert oder erwürgt?
Stranguliert.
Okay. Also gerade am Anfang zwei Opfer an einem Tag, finde ich ein bisschen kurios.
Ja, wenn man jetzt auch mal an die Eskalationsstufen denkt, die wir ja auch mal bei Jack the Ripper diskutiert haben.
Genau, deswegen, daran habe ich gerade gedacht. Das ist halt, und zwei an einem Tag, besonders wenn es irgendwie eine Vorarbeit gibt, in Anführungsstrichen, dass man sagt, der guckt, hat sich die angeguckt, der hat die ausgewählt und so weiter, was vielleicht eher ein Indiz dafür wäre, dass es nicht nur eine Person war.
Ja.
Vielleicht.
Genau, und halt auch diese zeitliche Abfolge, weil wir werden natürlich gleich nochmal über einen Tatverdächtigen reden und dann müssen wir mal überlegen, ob das gut reinpasst oder nicht.
Ja.
So, und wie gesagt, es gibt halt danach auch noch Tötungsdelikte, wo man vermutlich eigentlich sagen könnte, okay, vielleicht gehören die dazu, aber nicht. Denn wir haben ja auch nicht so richtig DNA-Beweise. Also auch die Beweislage von damals ist ja schwach, sodass dieser Fall offiziell zumindest immer noch als ungelöst gilt.
Aha.
Obwohl es einen sehr, also es gibt einen Hauptverdächtigen, aber wie gesagt, werde ich da nochmal näher ausführen. Genau, gucken wir uns einmal das letzte Opfer an. Also, Mary Sullivan war 19 Jahre alt, als sie Opfer wurde. Das Interessante am Boston Strangler ist, dass er eigentlich sich nicht so richtig darum geschert hat, auch in welcher Region von Boston er zuständig wird.
Zugreift,
genau. Also in Boston ist es ja so, es gibt ja so diese eine Parkanlage, ne? In Boston Common, wo ja alle super stolz drauf sind, weil daneben verläuft ja auch die U-Bahn. Das ist ja auch die erste U-Bahn, die es ja überhaupt gibt. Also ich glaube sogar noch irgendwie vor London irgendwie eröffnet. Wenn ich mich da, also entweder ist es die erste, die es überhaupt gab, oder die erste in Amerika. Auf jeden Fall sind die da immer super stolz drauf und so. Und da direkt danach ist auch das House of Parliament und Beacon Hill. Das ist so die It-Gegend in Boston. Und auch da, wo die ganzen Reichen sind, ne? Also wenn man diese ganzen schönen Boston-Bilder sieht in den Filmen auch, ne, das ist immer da gedreht.
Ja, okay.
So. Und im Prinzip ist es so, eine Querstraße vom Boston Common entfernt, ist Mary Ann Sullivan in ihrer eigenen Wohnung ermordet worden.
Okay.
So, sie hat zusammen mit zwei anderen, oder jungen Frauen, in einer WG gewohnt. Die beiden sind ausgegangen. Und Mary ist aber zu Hause geblieben und ist am nächsten Morgen von ihrer Mitbewohnerin stranguliert vorgefunden worden. In ihrer Vagina steckte noch ein Besenstiel.
Oh Gott.
Und an ihrem Fuß gab es noch eine Notiz, auf der stand Happy New Year.
Igitt. Warum Happy New Year?
Weil sie am 4. Januar gestorben ist.
Am 4. Januar. Nee, das ist nicht okay.
Mhm. Genau, sie wird halt offiziell als letztes Opfer zeichnet. So, und jetzt die interessante Fallverwicklung. Man hat später, gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, den Täter für Mary Sullivan rausgefunden. Also der Fall ist gelöst.
Okay.
Allerdings gibt es die Beweise ja nicht in den anderen Fällen.
Mhm.
Und man vermutet ja auch nur, dass Mary Sullivan zu dem Boston Strangler Mordserie dazugezählt wird.
Also die übertragen das nur.
Genau.
Okay.
So, deswegen der, also deswegen,
für die anderen wurde der dann nicht verurteilt.
Nee, nur, genau.
Nur deswegen, in Anführungsstrichen
für genau, deswegen wurde der Fall offiziell, also wurde auch für den Fall übrigens nicht verurteilt.
Oh.
Weil der sehr spät erst geklärt wurde.
Okay, okay.
Genau, also man hat halt nur die Beweise für diesen einen Fall gefunden und weil man halt denkt, dass sie zu dieser Mordserie dazugehört, denkt man halt insgesamt, dass es das halt auch ist, aber eigentlich ist offiziell der Boston Strangler
ungelöst.
Okay. So, also deswegen ist das ein bisschen verschrubbelt ineinander.
Ja, verstehe.
Genau. Also, man hat natürlich in den ganzen Jahren, wo der jetzt aktiv war, oder hauptsächlich aktiv, ich setze das schon in Tüttelchen wieder, werdet gleich erfahren, warum. Trotzdem manchmal noch so, also, warte mal, wie ziehe ich das denn jetzt auf? Also, es gab Vorfälle, die der Polizei gemeldet worden sind, wo jemand versucht hat, zum Beispiel, sich als Gasmann auszugeben und dann versucht hat, eine Frau zu vergewaltigen, hat aber die Vergewaltigung abgebrochen.
Oh.
Mit den Worten, I am sorry, und ist dann geflohen.
Oh.
So. Okay. Da gibt's dann aber natürlich Sketche.
Mhm.
Weil das natürlich der Polizei gemeldet wird. Andersrum ist es so, dass der dann Tatverdächtige auch versucht hat, dann einen späteren Polizeichef quasi, also hat versucht einzubrechen.
Mhm.
in das Haus. Das war aber dem Polizisten, also das fand er ein bisschen suspekt, dass wieder da jetzt ins Haus rein wollte, um den halt, und dann hat er ihn mit einer Shotgun hochgejagt im Prinzip.
Und da war beim Rasen.
So, und aufgrund dieser ganzen Tatsachen ist es so, dass man also irgendwie ein Täterbild hatte. Und zwar von, ich habe es extra gehighlightet diesmal, ne? In kursiv, in größer, aber natürlich habe ich jetzt nur den Nachnamen. Ich würde gerne den vollen Namen haben. Albert Henry DeSalvo. DeSalvo. Ich kann es auch nicht. Kannst du es mir mal, wie spricht man das Englisch aus?
Albert?
Ja, Albert kriege ich noch hin. Henry auch.
DeSalvo. Wenn ich das jetzt vom Hören, nur ich weiß ja nicht, wie es geschrieben wird.
Ja, ich quäle mich
immer so mit Namen. DeSalvo wird das geschrieben?
DeSalvo.
DeSalvo.
Ich weiß auch nicht, warum ich mich mit Namen so quäle. Nun gut, auf jeden Fall.
Irgendwomit musst du dich ja quälen.
Ja, ist so, ne? Kommt jetzt.
Perfektion braucht auch seine Macken.
Danke. Kommt jetzt Albert ins Spiel.
Albert!
Wir nennen jetzt mal L. L.
Dürfen wir das?
L. Weiß ich nicht, machen wir das? Ich kann auch DeSalvo die ganze Zeit sagen, aber das ist eine Quälerei für alle.
Naja, aber willst du ihn beim Vornamen nennen?
Also egal.
Ellie Albert. Albert.
Sagen wir das nicht mit Al Capone verwechseln, ist ja alles fein.
Ja, Albert.
Albert Henry kann ich auch sagen.
Du kannst ihn auch Aha nennen. Aha.
Aha. Gut, also.
Ja, Albert.
Genau.
Wir haben keinen Respekt vor ihm, deswegen nehmen wir den Vornamen.
Albert. Wurde polizeiauffällig wegen mehrerer Vergewaltigungen und Einbrüchen. Und wurde dann dingfest gemacht. Und dann hat er angeblich in der Haft seinem Mithäftling gesagt, er sei der Boston Strangler.
Ach, so einer ist das.
Ja.
Ach, Albert.
Was hat sein Mithäftling gemacht?
Er hat gepetzt.
Natürlich.
Na klar, für irgendwas. Der hat wahrscheinlich extra Zigaretten gekriegt oder so.
Eine Strafreduktion.
Oder das.
Der ist gleich all in gegangen.
Ich sag euch was, wenn ich gleich raus darf.
Genau, so. Und, also beziehungsweise... Sein Mithäftling hat das seinem Anwalt erzählt, die hat den gleichen Anwalt.
Ja.
So, und der Anwalt hat dann halt versucht, was rauszuhandeln.
Wow.
Für den einen, dem er den anderen ans Messer geliefert hat.
Naja, Geld ist Geld, ne?
Geld ist Geld.
Der ist ja schon im Gefängnis, mein Gott.
Ja, was soll's, ne? So, und dann hat man sich jetzt so gedacht, so, also, was ist denn das jetzt? Und tatsächlich ist es so, dass DeSalvo, also Albert, der Polizei selber das nie gestanden hat, aber gegenüber diversen Mithäftlingen, unter anderem der da gepetzt hat, wo sehr, sehr detailliert die Tatorte beschrieben hat, mit Detailwissen, das die Polizei nicht veröffentlicht hatte.
Das ist natürlich ein Indiz, ne?
Ja, das ist immer so ein Indiz. Also zum Beispiel so, er hat sogar eine Aussage von einem Opfer korrigiert, die halt beschrieben hätte, dass in ihrem Haus ein brauner Sessel wäre, und er hat aber immer gesagt, das wäre ein blauer Sessel. Dann haben die halt mal auf die Fotos geguckt und gesehen, dass sich das Opfer geirrt hat, also dass es tatsächlich ein blauer Sessel ist, der da liegt. Und dann ist ja die Frage, woher sollte er das wissen?
Und diese Infos hatte der Mitinsasse dem Anwalt erzählt.
Ja, weil Albert so richtig schön aus den Vollen geschöpft hat.
Und der Mitinsasse wurde nicht gefragt, ob er das vielleicht war?
Nö.
Also ich meine, rein theoretisch könnte ja auch der Mitinsasse das gewesen sein.
Ja.
Weil, also, wenn mir jemand was erzählt, dann kriege ich nicht mehr alle Details zusammen. Und dann zu erzählen, dass er gesagt hat, das ist ein blauer Sessel, ich weiß nicht, ob das im Gespräch aufkommen würde.
Ja.
Ich glaube, der Mitinsasse war es.
Also. Das Problem war ja immer noch, wie gesagt, dass es keine physischen Beweise gab an allen Tatorten. Es wurde nichts gefunden, außer bei Mary Sullivan. Mhm. Da hat man tatsächlich Samenspuren feststellen können. Mhm. Das hat jetzt ja aber, wie wir alle wissen, in den 60er Jahren noch rein gar nichts gebracht.
Nope.
Das hat ja diverse Jahrzehnte gedauert.
Deswegen ist er auch nicht verurteilt worden, weil das diverse Jahrzehnte gedauert hat.
Ja, genau.
Gut.
So. Wir wissen ja mittlerweile alle, DNA-Beweis ist ja schon recht stark. Dennoch ist aber Albert verurteilt worden, weil man ihm halt diverse Vergewaltigungen und Verbrechen, also Einbrüche, nachweisen konnte.
Mhm.
Er hatte nämlich auch noch unter anderem den Namen The Green Man oder The Measuring Man, weil er gerne grüne Hosen angezogen hat bei seinen Verbrechen.
Oh mein Gott.
Ziemlich Green Arrow eigentlich.
Der wollte so, weißt du, so ein verkappter Zodiac. Nee, Zodiac war später, oder?
Nee, ähnliche Zeit.
Siehst du, von mir? Ich hab auch ein Markenzeichen. Grüne Hosen.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch, du Arsch.
Man muss sagen, die 60er, 70er Jahre waren weltweit die Boom-Jahrzehnte für Serienmörder.
Ich würde mich mal interessieren, was da im Wasser war, du.
Genau, The Measuring Man war es übrigens deswegen, weil er sich oft als Vermesser vorgestellt hat. So, er müsste jetzt einmal hier die Grundrisse von Wohnungen erstellen.
Oh mein Gott.
Na, und dann, je nachdem, wen er dann quasi vorgefunden hat, hat er dann entweder vergewaltigt oder nur ausgeraubt.
Gottes Willen, ey.
Jetzt hatte ich ja gerade eben schon von dem Fall erzählt, wo es zu einer Fastvergewaltigung kam, wo ja der Täter geflohen ist mit dem I'm sorry. Mhm. Und wenn man sich das Phantombild zu der Beschreibung des Opfers anguckt, dann würde das auch zu Albert passen.
Okay.
Die Frage ist jetzt allerdings trotzdem, ob man diesen Tatversuch zum Boston Strangler dazu zählen kann.
Ja, warum rennt der auf einmal weg und sagt, I'm sorry?
Ja,
genau. Das, also, nachdem der direkt am Anfang gleich zwei gepackt hat.
Ja.
Angeblich.
Angeblich. Das macht es irgendwie alles ein bisschen schwierig.
Mhm.
Aufgrund dieser Verbrechen, die man ihm jetzt aber allerdings nachweisen konnte, ist er 1967 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er ist dann, ganz klug, gleich im Februar geflohen.
Wow.
Ja, hat also sehr lange angehalten. Allerdings nur für 24 Stunden und dann hat er sich selber gestellt, weil die Polizei in so eine richtige, global sagen, das stimmt ja nicht.
Landesweit.
Jetzt habe ich schon zu neu modern gedacht. Mhm. Genau, aber da, halt lokal eine riesen Hetzjagd halt veranstaltet haben und ihn halt unbedingt finden wollen. Er ist noch mit zwei weiteren Insassen geflohen. Genau, aber er hat sich dann selber gestellt. So, und hat dann Zeit seines Lebens den Rest im Gefängnis zugebracht, bis er, also nach ein paar Jahren Gefängnisaufenthalt von einem Mitinsassen in der Krankenhausabteilung abgestochen wurde.
Oh.
Man hat die Täter nie gefunden. Den Was? Oder die Täter nie gefunden.
Ja.
Genau. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, also weil er ja auch, also schon in den 70er Jahren dann verstorben ist, war das jetzt ja alles ein bisschen schwierig. Wie gesagt, man hatte keine DNA-Beweise, aber es war immer so ein bisschen bei der Polizei, weil das ja bis dato immer noch ein ungelöster Fall war mit dem Boston Strangler.
Mhm.
Und so wie DeSalvo vorgegangen ist, das sehr gut auf diese Mordserie gepasst hat, hatte die Polizei immer so im Hinterkopf so, ha, ob er das nicht doch war, ob können wir ihm das irgendwie mal nachweisen und so. Und dann kam ja der DNA-Beweis um die Ecke, im Sinne von, er wurde endlich etabliert.
Mhm.
Und dann hat die Boston-Polizei wirklich richtig, also detektivische Arbeit geleistet, möchte ich sagen. Also sie hat einen männlichen Verwandten von, also Nachkommen von DeSalvo rausgesucht.
Ja.
Und den im Prinzip beschattet, weil sie von dem DNA haben wollten. Der wollte die aber freiwillig nicht abgeben.
Ach du Schar.
So.
Okay.
Genau, jetzt ist auch die Frage, es war auch ganz wichtig, dass es ein männlicher Nachkomme ist, weil die Krux nämlich darin lag, dass man aus dieser Samenprobe, die man halt hatte, die Y-Chromosom-DNA isolieren konnte.
Okay.
Und die wird ja in direkter Linie von den männlichen Nachkommen zu den männlichen Nachkommen weitergegeben.
Ja. Yeah.
Das heißt, wenn jetzt also von dem, ich glaube, es sollte irgendwie der Urneffe sein, Neffe, Großneffe, DNA einigermaßen übereinstimmt, dann muss das irgendwie in der Familie liegen.
Muss eine Verwandtschaft vorliegen.
Genau. Das hat dann so abstruse Ausmaße angenommen, dass sie dann wirklich raufgegeiert haben, und wann kriegen wir denn diese DNA-Probe?
Mhm.
Haben den halt richtig beschattet, bis der irgendwann mal einen To-Go-Coffee-Becher weggeschmissen hat.
Ach.
Und die haben sie aus dem Müll rausgefischt und haben dann daraufhin versucht, die DNA zu isolieren. Das ist ihnen auch geglückt. Und haben dann festgestellt, dass der
Großneffe.
Dass die DNA des Großneffen mit der DNA, die man bei Mary Sullivan gefunden hat, eine große Übereinstimmung hat.
Okay.
Das wiederum hat dann dazu geführt, dass DeSalvo exhumiert wurde, damit man die DNA jetzt auch von ihm nochmal extrahieren kann.
Mhm.
Muss ja mal nochmal einen Tatverdacht geben dafür, damit das passiert. Das ist dann passiert und dann konnte man eindeutig nachweisen,
dass er
auf jeden Fall der Täter war im Mary Sullivan-Fall.
Ja.
Deswegen ist dieser Fall im Nachklapp jetzt seit ungefähr 10 Jahren gelöst.
Mhm.
Jetzt aber dieses Verwobene halt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er die anderen Morde vielleicht auch begangen hat, weil sie ja angeblich dazu als letztes Opfer vom Boston Strangler zählt, dann müsste er der Täter auch der anderen
Mordopfer gewesen sein. Ja, genau. Das wäre dann in logischer Konsequenz.
Genau. Jetzt ist aber die große Frage, ob man das halt so halten kann. Weil man erstens gar nicht weiß, ob die überhaupt, also der Modus operandi war ähnlich, aber ja nicht gleich.
Ob die überhaupt zusammenhängen.
Ob die überhaupt zusammenhängen. Und dann gibt's ja keine physischen Beweise, die ihn da tatsächlich mit in Verbindung bringen.
Naja, das Problem ist natürlich auch, wenn das schon relativ früh medial abgedeckt wurde, dass du dann auch Trittbrettfahrer hast und so, ne?
Ja, ja, genau.
Dass du nicht weißt, ob alle Vorfälle miteinander zusammenhängen.
Gerade weil es ja so schwierig, also weil es keine physischen Beweise gibt.
Ja.
Also die haben ja auch unfassbar sauber gearbeitet, muss man ja an der Stelle sagen.
Das ist schlecht.
Mhm.
Was natürlich dann aber auch, weil wenn sie das letzte Opfer ist, dann hat er ja in Anführungsstrichen viel, viel Übung.
Ja.
Und dann wäre es überraschend, dass bei einer der letzten dann Samenspuren auftauchen.
Ja.
Wohingegen das bei den Opfern vorher halt nicht passiert ist.
Ja.
Was halt dafür sprechen würde, dass es nicht derselbe war.
Ja.
Schwierig.
Ja, sondern dass das vielleicht so war, weil er ja entweder vergewaltigt oder ausgeraubt hat oder halt beides, je nachdem. Dass vielleicht einfach eine Vergewaltigung bei dir schiefgegangen ist.
Ja, genau.
So. Wobei man schon sagen muss, dass die Vergewaltigung an sich war ja schon recht brutal.
Ja, ja.
Mit dem absolut. Besenstiel. Und warum sollte er auch diese Karte geschrieben haben? Das wirkt ja schon eher auch wie ein Täter, der das mehrfach gemacht hat, der halt Routine hat.
Ja, oder jemand, der durchgedreht ist. Der dann halt einfach irgendeine Fantasie auslebt in dem Moment.
Meinst du im Sinne von durch die mediale Berichterstattung?
Ja, dass er dann sagt von mir so, oh.
Inspiriert?
Ja, wenn man es leider so sagen muss.
Auch harter Tobak.
Ja, aber ich meine, wenn wir wieder mal auf dieses Thema Modus operandi gehen und so, dann warum auf einmal so eine Notiz?
Ja.
Nach so vielen Fällen, wo keine Notiz war.
Ja.
Finde ich weird, weil du ja auch mit der, wenn du eine Schrift verfasst oder wenn du eine Schrift hinterlässt, dann machst du dich ja auch wieder auffindbar. Musst nur Schriftproben vergleichen und so ein Kram. Also deswegen ist es so, dass dieses Happy New Year passt halt auch nicht rein in das, was vielleicht vorher passiert ist.
Nee, das stimmt.
Und dann ist er vielleicht, nur war er in Anführungsstrichen inspiriert und hat es ausgelebt, irgendeine Fantasie, die er hatte.
Ja.
Kannte er die denn? Die?
Nee. Die waren unbekannt miteinander.
Okay.
Sie hatte nur tatsächlich ihren Freundinnen, also mit denen sie zusammen gewohnt hat, vorher beschrieben, dass sie sich beobachtet fühlt.
Okay.
Vermutung liegt nahe, dass er sie wahrscheinlich gestalkt hat,
um
quasi auch rauszufinden. Also ich meine, wie gesagt, sie hat ja auch mit zwei Leuten zusammengelebt, ne?
Da
also
waren so, sie alleine.
Sie war zwar alleinstehend, aber im Sinne von halt ungebunden und nicht im Sinne von alleinlebend.
Ja.
So, das musste man ja auch zeitlich abpassen,
ja.
Dass die als die ausgegangen sind.
Kennst du den Film The Watcher mit Keanu Reeves?
Das nix, wir haben das gesagt.
Ja, ja, nee, ich werde dir den nicht geben, aber da geht's halt auch darum, dass da, das ist auch ein Serienmörder. Und James Spader spielt da auch mit und der beobachtet The Watcher halt.
Mhm.
Der beobachtet halt die Opferfrauen, bis sie alleine sind und überfällt sie dann, wenn er weiß, dass die alleine sind. Also der stalkt die erst eine Weile, bevor er sie dann überfällt. Und ich glaube, das ist irgendwie so von wegen, dass der James Spader den Watcher sucht, also dass er quasi den Fall behandelt. Und ich glaube sogar auch seine Partnerin irgendwie stirbt dadurch, durch den Typen und so weiter. Und das ist dann Bösewicht gegen guten Mann und also ist ein guter Film. Das ist, glaube, der ist auch nicht groß irgendwie. Der wurde nicht mega gehypt.
Nee.
Der ist irgendwie zwischendurch mal veröffentlicht worden und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, von wegen Stalken und dann überfallen.
Es gibt übrigens mit Keira Knightley eine 23-Verfilmung von Boston Strangler.
Ah, guck mal.
Nicht gesehen.
Wie heißt die?
Boston Strangler.
Einfach nur Boston Strangler.
Okay. Strangler. Okay. Ja.
Auch sehr catchy.
Naja, bringt's ein bisschen auf den Punkt,
ja,
ne?
Ja.
Ja, deswegen bleibt es halt so ein bisschen, also um den Fall jetzt hier quasi abzuschließen, so ein bisschen fragwürdig, ne?
Mhm.
Ich meine, DeSalvo war ja jetzt ein verurteilter Vergewaltiger und Einbrecher.
Ja, ja.
Ob quasi jetzt Mary Sullivan sein letztes Opfer ist und das ist einfach eskaliert und dann im Mord geendet. Oder ob er tatsächlich diese Mordserie halt begangen hat. Das kann man nicht klären.
Ich weiß nicht, wie intelligent er war. Aber wenn der Boston Strangler halt vorher halt auch mit Gegenständen gearbeitet hat und das wussten die Medien, dass er dann, als es dann eskalierte und dann zum Mord geworden ist, dass er dann mehr oder weniger Dinge übernommen hat, um seine Spur zu verwischen, weißt
ja.
du? Um zu sagen, von wegen, das war der Boston Strangler und das vielleicht auch in dem Zusammenhang, dass ja.
Also aus der Perspektive hört sich das ja jetzt eher so für dich an, dass der Boston Strangler-Fall auch wirklich immer noch ungelöst
ja.
ist.
Ja, wie gesagt, so zwei, drei Details an dem gelösten Fall, die eventuell nicht zu dem passen, was davor passiert ist.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde den Fall eigentlich faszinierend, weil ja irgendwie schon eine Art von Modus operandi klar wird, aber irgendwie auch nicht. Und ich frage mich aber wirklich, gibt es den Boston Strangler überhaupt?
Ja.
Oder ist es einfach nur eine ganz dämliche Verkettung von Verbrechen, die halt irgendwie alle ähnlich abgelaufen sind, aber eigentlich waren es am Ende vier verschiedene Menschen.
Mhm. Zusätzlich halt diese mediale Aufmerksamkeit, die ich immer problematisch finde an der Stelle, da dann Menschen, die eventuell schon solche Gedanken haben oder solche Dinge tun, das dann so machen, dass es dann da reinpasst, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, dass die selber halt nicht gefasst werden, sondern dass es dann verknüpft wird von der Polizei zu, dass es eine Person oder eine Gruppe Und dann unter diesem Deckmantel können andere Leute ihre Verbrechen weiter begehen.
Ja, da frage ich mich auch, wie sehr dieser Experte, dieser Parapsychologe dieses Narrativ halt geprägt
Ja,
hat, weil der
genau.
ja so darauf fixiert war, zu sagen, dass es eine Person war, ob es dann den Tellerrand oder den Teller so klein gemacht hat, dass man da gar nicht mehr drüber gucken konnte.
Ja, das also ich halte das für höchst problematisch. Natürlich würde ich behaupten, das ist clever von jemandem, wenn er nicht immer dasselbe macht. Sei es halt nicht immer dieselbe Art von Frau oder bestimmte Dinge, die dann nicht immer gleich laufen, aber in dem letzten Fall passieren halt unterschiedliche Sachen, die vorher so gar nicht gewesen sind. Und deswegen halte ich das für unwahrscheinlich,
An der Stelle
dass
nur,
Albert das war.
dann müssen wir an der Stelle einmal zwei Sachen jetzt noch festhalten, weil das eine, die Verbrechen wurden Albert jetzt ja nachgewiesen. Wir stellen einmal in Frage, ob es den Boston Strangler so gegeben hat. Und wenn es ihn so gegeben hat, ist es für uns immer noch ein ungelöster Fall.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Na denn, haben wir es
Gut.
geklärt.
Sind wir am Ende?
Haben wir geklärt, dass wir nichts geklärt haben.
Ja, toll, ne? Das sind
Super.
aber schönste Fälle, ne?
Naja, wenigstens wissen wir, was mit der einen passiert ist. Das ist ja schon was.
Ja, das ist der Fall für heute.
Ein Fall für zwei.
Weiß nicht, was ich darauf sagen soll.
Die Pause lasse ich drin, ne?
Ja, ist gut. Das finde ich nur voll in Ordnung. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll.
Ja, ich auch nicht.
Okay, dann bis in 2 Wochen.
Bye.
Enigma.
Enigma.
Schön.